Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub Podcast, der Podcast, der die EU-Kommission reguliert. Warum wir das machen, wie wir das machen, das sagen wir euch natürlich gleich. Die Queens of the Internet sind zurück. Ah, folgenden Titel auch nochmal erwähnt. Jetzt erwähne ich natürlich noch meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen, die natürlich wieder mit ganz viel Elan hier am Start sind, aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike.
Salut.
Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover, Annika.
Hallihallo und auch mit dabei unsere Queen Bee of the Internet, unser Queen Master Snowlord, Robin aus Münster natürlich.
Hallihallöchen. Ja, willkommen zu unserem sehr spannenden Vorgeplänkel unter dem Leitthema, wer regiert eigentlich das Internet? Da kommt jetzt wieder zu der Einleitung von gerade, aber natürlich erkläre ich das nicht, sondern unsere hausgemachte Expertin Maike, die sich in diesem Thema wohlfühlt, auskennt und Experte ist.
Oh, jetzt haben wir aber eine richtige Fallhöhe hier eingebaut. Wir sprechen über digitale Plattformüberwachung. Jetzt sagt ihr, was zum Teufel ist das denn? Wir alle hängen den ganzen Tag im Internet rum. Jetzt gerade zum Beispiel, während ihr uns zuhört, falls ihr uns nicht runtergeladen habt, dann wart ihr aber vorher im Internet. Wir sind auf YouTube, Facebook, Instagram, kaufen Sachen auf Amazon, wir sind auf TikTok. Riesengroße Plattformen mit großer, großer Marktmacht bestimmen unseren Alltag mittlerweile. Und wir alle haben häufiger schon mitbekommen, welche negativen Auswirkungen das haben kann. Zum Beispiel in Sachen Desinformation hören wir immer wieder, dass Wahlen beeinträchtigt werden durch Bots im Internet, durch gezielte Desinformationskampagnen. Wir hören Probleme in Sachen Hate Speech, dass Minderheiten zum Beispiel beleidigt werden, einzelne Personen beleidigt, gemobbt werden, immer mehr Übergriffe im realen und digitalen Raum gegen PolitikerInnen. All diese Probleme sind uns bewusst. Marktmachtprobleme auf großen digitalen Plattformen, wo Konsumgüter angeboten werden. Und das können wir natürlich als kleines Saarland in meinem Fall oder kleines Nordrhein-Westfalen nichts machen, nicht mal als kleines Deutschland. Da muss die EU ran, weil es handelt sich natürlich um ein globales Problem und die sehr, sehr, sehr großen Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzern, die haben ja auch ihren Hauptsitz nicht mal in Europa. Also was machen wir? Wir schauen auf EU-Ebene, inwiefern wir zumindest mal hier in der EU Regelungen treffen können für diese digitalen Räume. Das Ganze versucht die EU mit etwas, das sich Digital Services Act nennt. Die EU-Kommission reguliert die Plattform mit mehr als 45 Millionen Nutzer. Hier in Deutschland gibt es ein Durchführungsgesetz. Das macht dann die Bundesnetzagentur. Wir haben uns aber natürlich jetzt mal gefragt, was bedeutet es eigentlich für uns erstens mal als Content Creator im Internet? Weil wir haben zwar keine sehr große Plattform, noch ist auf papierstaubpodcast.de das Publikum nicht über 45 Millionen ZuhörerInnen. Wir arbeiten dran, aber wir
können Zeit.
Ja. Aber wir posten ja auch Inhalte dann auf Instagram, auf Facebook und auch viele von denen, die uns gerade zuhören, werden auf diesen Plattformen unterwegs sein, als Privatpersonen oder auch als Content Creator. Wir haben uns gefragt, was bedeutet das für uns und auch für uns zum Beispiel als Wählerinnen und Wähler, als Bürger, die wir uns Informationen aus dem Internet ziehen, werden da jetzt einige Probleme gelöst durch diese neuen Regelungen, die sich die EU im Rahmen der Verordnung des Digital Services Act ausgedacht hat. Und weil wir zwar sehr, sehr schlau sind und uns mit sehr, sehr viel auskennen, aber es Menschen gibt, die noch viel größeres Fachwissen haben als wir, haben wir einen ganz wunderbaren Gast gewinnen können, der uns das alles gleich mal auseinandersetzt. Und zwar ist das Martin Müller. Der ist Jurist und forscht an der Universität Innsbruck zum Recht der Digitalisierung. Martin Müller wird uns gleich mal erklären, wie uns alle die Plattformüberwachung der EU betreffen wird.
Jetzt ist er hier bei uns, Martin Müller. Vielen lieben Dank, dass Sie hier bei uns in unserer Show sind und uns ein paar Fragen zum Digital Services Act beantworten. Jetzt erstmal zur ersten Frage. Was will die EU-Kommission mit dem Digital Services Act denn überhaupt regeln?
Ja, danke für die Einladung. Was möchte die EU mit dem Digital Services Act regeln? Im Endeffekt geht es darum, beim Digital Services Act, den muss man sehen in so einer größeren Zusammenschau mit den ganzen anderen Rechtsakten auf EU-Ebene. Da macht die EU im Moment relativ viel, um den digitalen Raum neu zu vermessen, neu zu regulieren. Der Digital Services Act speziell kümmert sich so ein bisschen um die ganzen negativen gesellschaftlichen Auswirkungen, die wir im Moment so durch Digitalisierung erfahren. Das kann beispielsweise, können so Phänomene wie Hassrede sein, das können Desinformationsphänomene sein, das können auch einfach allgemein Kriminalität im Internet sein. Das guckt sich der DSA alles aus relativ spezifischen oder relativ einzelnen Perspektiven so ein bisschen genauer an. Ich glaube, ich lasse es dabei erstmal und schaue, was die Folgefragen bringen.
Ja, unsere Folgefrage ist erstmal, wie das konkret funktionieren soll, weil die EU hat es ja aufgeteilt. Zum einen die sehr großen Plattformen mit mehr als 45 Millionen Nutzer, da sind natürlich Facebook dabei, Instagram, auch sehr viele pornografische Plattformen und die kleineren Plattformen, die dann auch nicht direkt von der EU-Kommission, sondern hier in Deutschland von der Bundesnetzagentur kontrolliert werden sollen. Nun ist es ja unglaublich schwierig, das umzusetzen, zum einen aufgrund der schieren Masse, zum anderen auch, weil da ja sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe dabei sind. Also der Digital Services Act sagt zum Beispiel, da ist neben illegalen Inhalten, was ja noch klar im Gesetz steht, was legal und illegal ist, sollen da auch schädliche Inhalte und, wie Sie gerade schon angesprochen haben, Desinformationen verhindert werden. Was genau fällt denn darunter? Weil das könnte ja so ein bisschen die Krux sein, dass man gar nicht so genau weiß oder jeder was anderes unter schädlich und Desinformation versteht.
Absolut. Ich glaube, das ist eine der komplizierten Fragen in der Verordnung, die sich auch Stand jetzt, glaube ich, keiner 100% sicher beantworten kann, sondern das muss man so ein bisschen wieder vielleicht nochmal unterteilen. Also zum Beispiel die schädlichen Inhalte liegen, das ist nur gegenüber den sehr großen Plattformen, also die wurden ja genannt, Facebook, Instagram, aber auch sehr große Suchmaschinen, Google wäre jetzt das prominenteste Beispiel, die müssen sich darum kümmern und zwar nicht unter dem Aspekt, ist das rechtswidrig oder nicht rechtswidrig, was sich vielleicht aus den Gesetzen relativ leicht beantworten lässt, sondern eben unter dem Aspekt, ob das ein systemisches Risiko ist. Und bei diesem systemischen Risiko, das ist so ein bisschen ein neuer Begriff, den die DSA einsetzt, um eben diese ganzen Phänomene zu erfassen, die im Moment nicht rechtswidrig sind. Also Beispiel Desinformation. Desinformation ist an sich, solange es nicht gegen Gesetze verstößt, nicht rechtswidrig im Moment. Trotzdem haben wir Phänomene gesehen, wäre die Wahl in den USA beispielsweise, da wären jetzt die aufkommenden EU-Wahlen, da wären jetzt auch Wahlen in einzelnen europäischen Mitgliedstaaten, wo zumindest die Vermutung besteht, dass Desinformationskampagnen eine Rolle gespielt haben und damit quasi sich schädlich zum Beispiel auf den demokratischen Diskurs, auf das Wählerverhalten ausgewirkt haben. Das kriegen wir rechtlich im Moment gar nicht zu fassen, weil das einfach nicht verboten ist. Das ist in der Form, gibt es dafür kein Verbot, das ist keine Straftat oder sonst irgendwie was. Und die EU versucht das jetzt quasi, und wir kennen andere Beispiele, Beispiel aus dem nationalen Medienrecht, da haben wir Rundfunkanstalten, die müssen eben Medienpluralität beispielsweise abbilden. Das ist auch ein Begriff, der ist nicht fest. Also ich kann nicht sagen, dieses Medium trägt dazu bei und dieses Medium nicht, sondern es geht quasi darum, wir versuchen ein Ziel zu erreichen, was sich eigentlich nicht erreichen lässt, sondern wir versuchen dem möglichst nahe zu kommen. Und so könnte man das wahrscheinlich oder so wird man das wahrscheinlich für schädliche Inhalte ähnlich sehen müssen. Ein Inhalt an sich ist nicht direkt schädlich oder nicht schädlich, sondern im Großen und Ganzen ist es das Problem. Und da müssen wir gucken und da sind die sehr großen Plattformen, andere vielleicht mehr als andere, wieder gefordert, eben gegen solche schädlichen Inhalte vorzugehen im Rahmen der systemischen Risiken, die sie zeigen. Also zum Beispiel, wir nehmen jetzt meinetwegen ein soziales Netzwerk, wenn ich da besonders viele Inhalte angezeigt bekomme, die jetzt rechtsradikal sind oder pornografisch oder sowas, das ist an sich, solange ich über 18 bin, kein Problem. Das Problem ist nur dann, wenn ich das übermäßig angezeigt bekomme. Weil dann Studien schon durchaus nahelegen, dass das Änderungen in meiner Meinungsbildung oder mich beeinflusst in der Welt, wie ich sie wahrnehme. Und da müssen Plattformen versuchen, in der Zukunft das Plurale aufzustellen, dass ich eben auch Inhalte angezeigt bekomme, die vielleicht ein anderes politisches Spektrum anbilden, die vielleicht auch andere Akteure berücksichtigen, weil das im Moment einfach nicht passiert. Und wir sehen auf Plattformen, Suchmaschinen vielleicht weniger als Problem, aber wirklich auf Plattformen, dass das einfach ein Problem darstellt.
Vielleicht nochmal eine kurze Nachfrage direkt dazu. Wie rechnen Sie denn die Chancen ein, dass die Plattformen selbst überhaupt in der Lage sind, das konkret umzusetzen? Die Frage, was ist denn genau Desinformation? Was genau sind Fake News? Was genau ist vielleicht eine Hass- oder Hetzrede oder Ähnliches? Das stellt sich ja auch in verschiedenen Kontexten nochmal anders dar. Poste ich einfach jetzt eine plumpe Beleidigung? Zitiere ich vielleicht aus einem Werk? Ist es vielleicht Ironie? Also das irgendwie überprüfen zu lassen durch Algorithmen oder Ähnliches ist wenig bis kaum möglich, durch Menschen ähnlich. Wie kann man denn überhaupt davon ausgehen, dass diese Prüfungen überhaupt irgendwie umgesetzt werden können?
Eine sehr gute Frage. Auch da muss man sagen, im Moment, wir müssen ein bisschen vom Status quo ausgehen. Der Status quo ist im Moment, wenn Plattformen im Moment moderieren, wir sprechen immer von Inhaltemoderation, quasi Inhalte löschen oder vielleicht dafür sorgen, dass sie jetzt durch die Empfehlungssysteme nicht so oft angezeigt werden wie andere, dann machen die das ganz oft oder bislang und das geben so die ersten Zahlen, die die Plattform veröffentlichen müssen, jetzt unter dem Digital Service Act her, dann passiert das auf Grundlage deren Geschäftsbedingungen. Also quasi der Regeln, denen sie diesen Kommunikationsräumen geben. Als analoges Beispiel, ich jetzt als Wirt einer Gaststätte schreibe am Anfang Regeln hin, über was in der Gaststätte gesprochen werden darf. Das machen die Plattformen de facto auch und das ist ein Großteil der Inhaltemoderation, die tatsächlich passiert. Und das muss man auch sagen, das sind auch zu einem sehr großen Teil wieder automatisierte Entscheidungen. Ein Einzelbeispiel unter ganz vielen ist, der Meta-Konzern verbietet es, also Instagram und Facebook verbieten Nacktheit auf ihren Plattformen. Das wird automatisiert durch wahrscheinlich maschinelles Lernen, unterstützte Algorithmen, wird dafür gesorgt, dass sowas überhaupt nicht angezeigt wird, dass sowas direkt gelöscht wird. Danach wird es schon ein bisschen schwieriger. Also wir hatten Fälle beispielsweise Brustkrebsvorsorge bei Frauen, wo eben solche Sachen genau hochgekommen sind. Das ist genau dieser Kontext, den bis heute auch einfach Algorithmen und der durch die Maschine nur sehr schwer abbildbar ist. Genauso Beleidigung. Ne? Also auch das kann natürlich, das kann eine Beleidigung, die plump ist, sein oder das kann aus dem Kontext herausgezogen sein und dann trotzdem als Beleidigung anerkannt werden. Da sind die Plattformen jetzt durch den DSA einfach verpflichtet, dass verändert den Status quo insofern, dass Nutzende die Möglichkeit haben, diese Entscheidungen anzufechten. Also was vorher einfach automatisiert gelaufen ist, wo Nutzende dann auf dem Rechtsweg erst Recht bekommen mussten, also die Gerichte anrufen mussten, müssen die Plattformen jetzt intern abbilden, indem Nutzende die Möglichkeit haben, dass eben ne, über eine Beschwerde muss die Plattform das erneut prüfen. Die sehr großen Plattformen sind beispielsweise dazu verpflichtet, dass solche Beschwerden nicht nur automatisiert erfolgen, sondern dass tatsächlich am Ende ein Mensch drüber schaut und dann immer noch außergerichtliche Streitbeilegungsmechanismen liegt. Also die Möglichkeit, einen eigenen Inhalt, den ich jetzt vermutlich früher, für den ich nicht den Rechtsweg beschritten hätte, für den habe ich jetzt die Möglichkeit, dass ich auf der Plattform deutlich niederschwelliger dagegen vorgehen kann. Also wir haben einfach immer diese Ambivalenz. Ich glaube, damit müssen wir zum gewissen Teil leben. Was aber besser wird, und das ist vielleicht der etwas optimistischere Teil an dem Punkt, ist, dass einfach mehr Prozedere reinkommen, die dafür sorgen, dass das einfach mehr Kontrolle bekommt. Und ich denke, das ist was, das sollte man auch in der Form, darf man das irgendwie positiv einfach vermerken, dass die Regulierung das tatsächlich bringt.
Ja, ich glaube auch, das ist wichtig natürlich zu unterstreichen, dass die Absicht des Digital Services Act absolut fantastisch ist, nämlich die Hassrede einzuschränken, Leute zu schützen, die im Internet gemobbt werden. Gerade bei jungen Leuten ist das ja ein Problem auf Facebook, auf Instagram. Desinformationskampagnen, mit denen versucht wird, ganze Wahlen zu beeinflussen, einzudämmen. Diese Dark Patterns, die Sie eben schon angesprochen haben, die einzudämmen, dass dann immer nur die gleichen Inhalte angezeigt bekommen. Gleichzeitig ist natürlich interessant, dass das Ganze auch kollidiert mit wirtschaftlichen Rechten, die diese Unternehmen haben, die natürlich ein Interesse haben an Klicks, die wir als Benutzer zahlen ja mit unseren Informationen für die Nutzung dieser Plattform. Das ist uns häufig überhaupt nicht klar, wenn wir jeden Tag da auf Instagram und weiß der Teufel wo rumklicken oder wir als Lesende auf Goodreads, was ja zu Amazon gehört, da die ganzen Bücher bewerten und so weiter, dass die ganzen Informationen die Währung sind, mit der wir zahlen und natürlich auch ein berechtigtes wirtschaftliches Interesse daran besteht. Dann haben wir diese Regulierung, ich fasse nochmal zusammen, zum einen Digital Services Act, zum anderen über die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Da gibt es ja auch, glaube ich, schon Studien über 307 BGB ist das dann, glaube ich, inwiefern der mit der Meinungsfreiheit und so weiter kollidiert. Wir machen uns jetzt natürlich als Creator ganz praktische Gedanken. Angenommen, kleines Beispiel, wir machen jetzt eine Sonderfolge zum Thema transgressive Literatur. Und da wollen wir sprechen über den Marquis de Sade und Georges Bataille und Jean Genet und meinetwegen Dennis Cooper. Und wir machen dann dafür Werbung auf Instagram und sagen, hier, das ist Kunst. Wir wollen unsere Meinung zu diesen Kunstprodukten raushauen. Da könnten Menschen mit Fug und Recht sagen, da werden Darstellungen gezeigt oder Themen angebracht, die Kinder gefährden könnten oder die moralisch verwerflich sind. Das ist ja bei transgressiver Literatur der ganze Punkt. Müssen wir uns als Creator da jetzt Sorgen machen? Wie können wir unsere Meinungs- und Kunstfreiheit verteidigen?
Ich glaube, das geht viel in die Richtung, die ich gerade schon angedeutet habe. Also Plattformen müssen zum Beispiel in Zukunft dafür sorgen oder sind jetzt schon teilweise verpflichtet, Jugendschutzmaßnahmen einzuhalten. Vermutlich gehört zu diesen Jugendschutzmaßnahmen das Themen, und da gehört transgressive Literatur dazu, dass solche Themen vermutlich Jugendlichen oder auch Kindern nicht angezeigt werden. Also falls das die Zielgruppe sein sollte, wird das vermutlich ein bisschen schwierig für die Zukunft.
Nee, wir wollten nicht für Kinder über Bataille reden, war nicht unser Ziel.
Genau, das wäre in Zukunft vermutlich schwieriger, da durchzudringen. Was man aber hat für Erwachsene, wäre natürlich, also was immer passieren kann, und das sind gerade diese Grenzfälle, Plattformen tendieren dazu, übermäßig zu sperren. Also nicht zu viel, also quasi ja, Leeway-Freiheit zu lassen, sondern eher zu viel zu sperren. weil einfach das, die Interessenlage bei den Plattformen nicht dazu da ist, mehr Freiheit zu ermöglichen und im Zweifel nicht gegen Gesetze zu verstoßen. Also kann das durchaus passieren, dass gerade solche Inhalte dann in Zukunft, und das muss nicht unbedingt eine Sperrung sein, also wir sehen beispielsweise, der Digital Services Act zwingt die Plattform, das darzulegen, was sie eben an Inhaltemoderation machen. Das wird meistens sein, dass das Empfehlungssystem solche Inhalte nach unten zieht. Also, dass solche Inhalte seltener angezeigt werden. Das sieht man. Darüber muss in Zukunft informiert werden. Bislang war das als Shadowbanning überhaupt nicht öffentlich bekannt, was das passiert ist. In Zukunft müssen die Plattformen darüber informieren, dass sie das tatsächlich machen. Das würde man erfahren, wenn man das jetzt macht. Wenn man das jetzt zum Beispiel postet auf dem Netzwerk, würde man erfahren, okay, der Inhalt wurde zurückgestuft, der Inhalt wurde in irgendeiner Form moderiert. Und dann hat man die entsprechenden Beschwerdemöglichkeiten, eben zu sagen, ja, aber das ist Kunst, das ist eben markierte Saat. Das ist auch immer noch interessant und das ist auch immer noch wichtig und wir wollen darüber auch immer noch reden und das ist auch nicht verboten. Und das ist im Übrigen auch nicht in allgemeinen Geschäftsbedingungen verboten. Und das ist schon angeklungen, also BGH-Rechtsprechung in Deutschland, die eben sagt, die Geschäftsbedingungen von Plattformen müssen eben auch die Grundrechte der Nutzenden und ganz besonders die Meinungs- und Kunstfreiheit, die müssen eben geschützt werden. Und das darf in den Geschäftsbedingungen nicht übermäßig abbedungen werden. Also eine Plattform kann nicht sagen, wir erlauben keine politische Meinung. Das ginge vielleicht noch, aber die Plattform dürfte zum Beispiel nicht verbieten, dass bestimmte politische Meinung zurückgehalten werden muss. Zumindest die sehr großen Plattformen. Dass das jetzt beispielsweise die Plattform einer Partei, die eine Partei jetzt aufmacht, dass die sagt, okay, wir wollen bestimmte Inhalte anderer Parteien bei uns nicht haben, wäre wohl zulässig. Aber bei diesen sehr großen Plattformen, und dazu gehören eben Facebook, Instagram, auch Twitter oder TikTok, die müssen das eben ermöglichen, dass so ein breiter Diskurs überhaupt möglich ist.
Haben denn die Nutzerinnen außer jetzt dann dem direkten Schutz auch praktische, ja, haben sie einen praktischen Nutzen oder hilft es gegen irgendeine Form der Desinformation? Wir haben ja gerade jetzt in den letzten Wochen und Monaten gesehen, Demokratiegefährdung ist zum Glück überall in aller Munde. Und natürlich hat man auch das Gefühl, dass sich da so einiges tut, gerade bei diesen Themen, Hate Speech, Fake News und ähnliches. Kann der Digital Service Act da irgendwie konkret helfen? Also auch uns, die wir da im Internet sind und vielleicht gar nicht mehr durchblicken anhand der, ja, einfach aufgrund der Fülle der Informationen, der Fülle, der Vielfalt, Quellenschutz oder überhaupt Quellenprüfung. Das macht ja kaum jemand oder die wenigsten machen das. Wird ja auch viel zu wenig gelehrt oder gelernt. Also kann man auch darauf setzen, dass es so ein paar positive Seiteneffekte sind und die das Internet dann vielleicht am Ende des Tages wirklich zu einem besseren Ort machen.
Desbezüglich, man hat diese eine Schiene, die ich genannt habe mit den Prozederen, die andere Schiene ist so ein bisschen eine Transparenzschiene, dass solche Informationen, das ist jetzt zum Beispiel bei Online-Werbung der Fall, da muss transparent gemacht werden, wer diese Werbung bezahlt hat. Da muss auch transparent gemacht werden, von wem diese Werbung stammt. Das sind ja Informationen, die wir im Moment nicht notwendigerweise haben oder nicht notwendigerweise direkt ersichtlich haben. Im Moment ist das ja, teilweise sehen wir das irgendwie als Banner, das ist ja häufig auch sehr reißerisch, um unsere Aufmerksamkeit irgendwie zu bekommen. In Zukunft muss da zusätzlich darüber informiert werden. Ob das jetzt tatsächlich am Ende des Tages gegen Desinformation hilft, weiß ich nicht genau. Ich glaube, da muss man auch viel sagen. Das gehört zum Teil zu einem selber auch irgendwie da stutzig werden, dass wir diesen zusätzlichen Kontext bekommen und bekommen müssen auf Plattform, ist auf jeden Fall hilfreich. Auf der anderen Seite, und auch das kam ja gerade schon so ein bisschen durch, wir werden im Internet mit massiv vielen Informationen berieselt und bekommen die immer wieder. Also ob wirklich immer, das ist, glaube ich, ein Kritikpunkt am Digital Service Act, den man sagen kann, da werden Transparenzberichte gefordert, die Plattformen haben müssen. Da werden Werbungsarchive, die durchsichtbar sein müssen über ein Jahr, also dass ich gucken kann, was mir im vergangenen Jahr in Werbung angezeigt wird. Das kommt alles. Die Frage ist, ob das wirklich in der Praxis von so vielen Nutzenden einfach genutzt wird, um darüber mehr herauszufinden. Ich sag mal, solche Informationen bei Designansätze, wie es eben ein Infokästchen ist oder sowas, das sehe ich eher positiver. Durch 200 oder 300 Seiten Bericht zu gehen, das ist so ein bisschen, ne, ich nehme das Datenschutzbeispiel. Ich glaube, die Datenschutzbedingungen von Facebook oder Twitter schauen wir uns auch nicht jedes Mal durch, irgendwie, ob das tatsächlich irgendwie sich da was geändert hat oder wie da die Daten verarbeitet werden. Das ist vollkommen normal. Weiß nicht, ob es mit den Transparenzberichten, ob die ein ähnliches Schicksal erleiden werden. Da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich glaube, was aber immer hilft, ist natürlich mehr Kontext zu bekommen. Und am Ende ist es natürlich auch wieder für Expertinnen und Experten super hilfreich, dass solche Informationen überhaupt zur Verfügung gestellt werden. Um dann eben ganz konkret sagen zu können, okay, das ist passiert, wir können das später nachvollziehen, was heute einfach wirklich Blackboxes sind, weil das bei den Plattformen liegt, die wenig Anreize haben, das auch näher zu überprüfen. Der Zugang für Expertinnen und Experten ganz schwierig ist zu diesen Daten. Das wird für die Zukunft auf jeden Fall sowas, wo man sagen kann, das wird etwas besser und dadurch können wir auch einfach mehr lernen, weil ganz viel, was passiert auf Plattformen, wir als Forschende überhaupt noch gar nicht überblicken. Da sind noch ganz viele Einzelthemen ungelöst.
Jetzt hätte ich noch mal eine juristische, eine praktische Frage, nenne ich es einfach mal. Was wäre denn, wenn ja ein Gericht sagt, dass eine Plattform falsch gehandelt hat oder im Sinne des Digital Services Act falsch gehandelt hat? Welche Sanktionen drohen konkret den Plattformen?
Was Plattformen konkret droht, das sind, also muss es auch wieder ein bisschen unterscheiden. Das Mittel der Wahl sind, wenn das wirklich extreme Ausmaße annimmt, sind das Geldbußen. Für die sehr großen Plattformen gibt es vielleicht noch eine Schiene drunter, wo eben zum Beispiel den Plattformen gesagt wird, ihr müsst das und das machen und das wird quasi festgesetzt. Also so Verpflichtungszusagen, das kennt man eigentlich aus dem Kartellrecht, wo Unternehmen gesagt wird, okay, ihr habt wettbewerbswidrig gehandelt. Das Unternehmen kommt quasi und sagt, okay, wir setzen das und das um und dann wird das gemacht. Das ist quasi so die etwas niederschwelligere Schiene. Wenn jetzt eine Plattform tatsächlich sich weigert, das zu tun, oder einfach konkret sehr klar gegen eine Bedingung verstößt, gibt es Untersuchungen, das sehen wir jetzt schon, die EU-Kommission ist ziemlich aktiv dabei, hat, glaube ich, gegen alle designierten sehr großen Plattformen wegen verschiedener Einzelbestimmungen schon Untersuchungen eingeleitet. Wenn das nicht fruchtbar ist am Ende des Tages, dann werden eben Geldbußen fällig, die sind auch happig. Also das sind 10-20%, das 20% ist wirklich das absolute Maximum, das muss schon wirklich sein, aktiv, vollkommen vorsätzlich verstoßen haben gegen eine Plattform. Und zwar 10-20% des Jahresumsatzes des Weltweiten. Das kann richtig happig werden, wenn wir uns angucken, was irgendwie Google oder Meta oder auch Apple beispielsweise mit dem App Store wäre, das ist auch eine sehr große Plattform. Was die an Umsatz machen im Jahr, ist das schon relativ happig, was da kommt. Also man nimmt eine ähnliche Schiene, wie das quasi unter der DSGVO ist. Und da haben wir auch teilweise schon sehr hohe Bußgelder gesehen gegen Facebook. Jetzt aus der, von der irischen Datenschutzbehörde waren das knappe 500 Millionen. Das sind dann schon Summen, das sollte die meisten Plattformen dazu bewegen, tatsächlich auch sich ein bisschen mehr um die Einhaltung der Regeln zu kümmern.
Ich habe mal vor kurzem nachgefragt bei der EU-Kommission, also bei den Deutschen hier in Berlin, welche Verfahren da anhängig sind. Nur mal, um das für die Zuhörerinnen da draußen zu illustrieren, was das jetzt schon für eine juristische Schlacht ist. Und da geht es ja jetzt erstmal nur um die sehr großen Plattformen, also über 45 Millionen Nutzer. Da hat man mir gesagt, es laufen zwei Verfahren gegen TikTok, ein Verfahren gegen AliExpress, eins gegen X, eins gegen Meta wegen Instagram und Facebook. Gleichzeitig haben folgende Unternehmen geklagt gegen die Kommission: Zalando, Amazon, Meta, TikTok, Stripchat, Pornhub und X-Videos. Also das ist ordentlich. Die Plattformen haben schon auch Schiss, muss man sagen.
Absolut, absolut. Also man hat das gesehen. Das kam jetzt, ich nehme das Beispiel von Zalando oder Amazon. Da ging es eben konkret darum, dass sie designiert wurden. Also die sagen als Online-Marktplätze, viele von den Sachen, die ihr von uns wollt, gerade die sehr großen Plattformen betreffen, das ist überhaupt irrelevant für uns, weil wir verkaufen ja quasi nur Produkte von Dritten. Wir sind eh schon reguliert. Also da gibt es beispielsweise die B2B-Verordnung, Verbraucherschutz und so weiter. Wir sind eh schon so reguliert. Wir fallen da gar nicht drunter. Wir stellen überhaupt kein systemisches Risiko dar im Sinne des DSA. Das ist da ungefähr die Diskussionslinie. Für die genannten Pornodienste ist das natürlich auch einfach so ein bisschen, die waren bislang doch relativ aus dem Auge der Öffentlichkeit, werden da jetzt so ein bisschen reingezerrt. Da ist meine Vermutung so ein bisschen, dass die sich einfach möglichst lange dagegen wehren wollen. Wird vermutlich nicht passieren, ehrlicherweise. Also man muss sagen, der DSA ist da ziemlich gut und ziemlich konkret an der Stelle. Die werden genauso vermutlich als Online-Plattform designiert und werden das auch durchhalten müssen. Und das heißt eben, dass dieses Pflichtenprogramm und bei denen ist es insbesondere ja der Jugendschutz dann, dass sie das entsprechend auch umsetzen müssen werden.
Tausend Dank für all diese Informationen. Wir bleiben dran, wir verfolgen das. Und wenn wir nochmal Nachfragen haben, würden wir sie einfach nochmal damit belämmern.
Sehr gerne. Dankeschön.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Dankeschön.
So, dann nochmal vielen lieben Dank an Martin Müller, dass er uns hier Rede und Antwort gestanden hat. Jetzt kommen wir zum ersten Buch dieser Folge und jetzt kommen wir zu einem Thema, da haben wahrscheinlich schon die meisten von euch die Nase voll. Corona, wir können es alle nicht mehr hören, aber es ist ein besonderer Corona-Roman und warum, das erklären uns jetzt Annika und Maike.
Ja, ich leg mal los und zwar kann ich das relativ schnell erklären, denn es handelt sich um einen Corona-Roman von Harry Kunzruh. Harry Kunzruh, Red Pill von ihm haben wir hier in Folge 168 vorgestellt. Hört mal rein, ein britischer Meister des literarischen Puzzles, so möchte ich ihn mal bezeichnen. Also schreibt sehr vielschichtige Romane und jetzt der neue Blue Rune. Passt der auch in die Reihe? Wir schauen mal drauf. Corona hat Robin gerade schon so ein bisschen gespoilert und das ist es tatsächlich auch. Also der Hauptplot, der in der Erzählgegenwart dieses Romans spielt, der spielt tatsächlich mitten zu der, ja, zu Beginn der Corona-Pandemie im Mai 2020 in New York. Wir erinnern uns, die ganze Stadt war damals abgeriegelt, harter Lockdown. Das war ja sehr, sehr krass in New York. Die hatten Ende April 2020 schon 11.000 Tote und wer konnte, ist also irgendwie ins Umland geflohen. Und die Leute, die dort im Umland jetzt ihre Zeit verbringen, die werden unter anderem von unserem Protagonisten Jay mit Lebensmitteln versorgt. Er ist nämlich dort bei einem Lieferdienst tätig, er ist Mitte 40 und er fährt da halt so durch die Gegend, Upstate New York, liefert seine Bestellung aus. Und eine seiner Kundinnen, ihn trifft fast der Schlag, der sprichwörtliche Schlag. Er trifft Alice, eine große Liebe aus jungen Jahren, die er seit 20 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und ja, die beiden sind also erstmal völlig geschockt, dass sie sich quasi sehen nach so langer Zeit. Und Jay, der auch ziemlich am Ende ist mit seinen Kräften, bricht mehr oder weniger auch zusammen. Und Alice bietet ihm auf diesem Anwesen in einer abgelegenen Scheune also erstmal Obdach an, damit er es erstmal zu Kräften kommen kann. Und die beiden begegnen sich und rekapitulieren sozusagen gemeinsam ihre Vergangenheit. Also wir erfahren vor allem von Jay aus seinen Augen, wie die beiden sich kennengelernt haben vor über 20 Jahren und auch vor allem, was Jay damals für eine besondere Beziehung zu seinem Freund Rob hatte. Die waren dann nämlich immer viel zu dritt unterwegs. Rob, Jay und Alice, alle drei in der Kunstszene unterwegs. Jay und Rob auch beide als Künstler. Und dann ging die Beziehung zu Bruch. Alice hat Jay verlassen, ist dann mit Rob zusammengekommen. Also ein fast schon klassisches Liebesdreieck, kann man hier sagen. Und sie ist auch bis zur Gegenwart des Romans noch mit ihm verheiratet. Das ist so ein bisschen der erste Teil des Romans. Das Ganze ist in zwei Teile unterteilt, um hier gleich auch noch mal ein bisschen Struktur mit reinzubringen. Und im zweiten Teil kommt die Gesellschaft dann zusammen. Also Jay, der ja vorher in der Scheune erstmal sich ein wenig erholt hat, trifft dann also durch einen Zufall auf den Rest der Gesellschaft, bereits erwähnten Rob. Und dort hält sich auch noch ein weiteres Pärchen in diesem Haus auf. Das Ganze also nochmal zur Erinnerung unter diesen besonderen Corona-Umständen, also diese ganze Angst vor Fremden im Haus, vor der Krankheit, spielt also eine große Rolle, aber auch viele andere Themen. Denn nicht nur auf der Plot-Ebene spielt sich hier sehr viel ab, dieses komplexe Beziehungskonstrukt dieser drei Hauptprotagonistinnen untereinander. Ich habe gerade schon gesagt, die Männer sind beide Künstler und auch Alice war immer in der Kunstszene tätig und das ist auch hier der große thematische Schwerpunkt. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Beziehungs- und Künstlerroman und das Thema Kunst wird hier wirklich von so vielen Facetten beleuchtet, dass man da ganz, ganz, ganz viel rauslesen kann auf verschiedenen Ebenen, also von dem künstlerischen Akt an sich, über die Genese eines Künstlers, die unterschiedlichen Typen, Fragen, Künstlerschaft versus Urheberschaft. Die ganze Szene natürlich spielt hier eine Rolle. Wir treffen Galeristinnen, Agentinnen, wir erfahren, wie kann Kunst als Therapie wirken oder auch als Rahmen fürs komplette Leben. Und natürlich sind auch zeitgeistige Themen dabei. Da geht es um den Erfolg, den Nichterfolg, die Kommerzialisierung bis hin zu Cancel Culture und Co. Also das ist wirklich schon sehr, sehr vielschichtig, aber nicht nur für Menschen, die in der Kunstszene unterwegs sind. Das möchte ich hier betonen, weil man natürlich auch viel auf andere Bereiche übertragen kann und weil es einfach unfassbar spannend und auch unterhaltsam geschrieben ist und diese Konstellation in diesem doch Kammerspiel dieser wenigen Protagonistinnen und Nebenfiguren zu erleben, das macht schon wirklich Spaß. Interessant ist auch die Frage, wie viel ist überhaupt Kunst und wie viel ist echtes Leben? Da muss ich jetzt hier so ein bisschen vorsichtig navigieren, um nicht große Plotteile zu spoilern. Aber ja, Maike lacht schon zu Recht. Aber die ganze Frage, ist Kunst nur Kunst, wenn sie intendiert ist oder kann sie auch mehr oder weniger zufällig geschehen? Das sind auch so Sachen, über die man hier vortrefflich diskutieren kann. Und als wenn das nicht alles schon genug wäre, ich habe ja schon gesagt, Harry Kunzruh ist Meister des literarischen Puzzles und auch irgendwie Meister der Themen, die ihr hier zusammenbringt und auch gut zueinander finden lässt, weil viel aktuell Politisches ist auch dabei. Das Thema Rassismus, habe ich noch gar nicht erwähnt, spielt eine riesengroße Rolle, allein schon auch durch die Konstellation unserer Protagonistinnen. Jay ist ein schwarzer Mann, Alice ist halb Vietnamesin und dadurch ja als Mensch mit asiatischen Wurzeln auch gerade zu Beginn der Corona-Pandemie nochmal ganz besonderen Anfeindungen angesetzt, auch der verhohlene Rassismus der verschiedenen Protagonistinnen untereinander hat mich sehr, sehr interessiert, wie auch diese ganze Grundstimmung hier im Roman. Man kann das, so wie ich es gerne mag, als sehr, sehr realistischen Beziehungsroman mit diesen ganzen tollen Kunstebenen lesen. Man kann es aber auch, wenn man sich auf Kunstruh gerne einlässt, und das tue ich in dem Fall auch, natürlich auch als große Traum- oder Geistergeschichte lesen. Da geht es auch um Kreise, die sich schließen, wie man von einem Leben ins andere gleitet. Das kann natürlich durch Rollen passieren, die einem zugewiesen werden, aber sicherlich auch so ein bisschen auf einer etwas abgehobeneren Ebene. Also für mich wieder mal ein Kunstruh, der vielleicht vom Puzzleniveau her nicht ganz so herausfordernd war wie Red Pill, aber der mich trotzdem sehr, sehr begeistert hat. Maike, wie hat dir Blue Ruin gefallen?
Wie du schon sagst, Annika, für einen Kunstruh ist der sehr zugänglich. Ich habe ja Red Pill dafür geliebt, dass es 2000% übertrieben hat mit dem Puzzle-Charakter und war dann ganz geschockt, weil du ja, Annika, wirklich großen Wert auf Plotlinien, gute Charaktere, Dynamiken, Erzählbögen legst, während ich auch gerne mal zufrieden bin mit experimentellem Wahnsinn. Und Kunstruh, das ist der Autor, auf den wir uns beide einigen können, gerade in Red Pill, wo er einfach beides hervorragend geliefert hat. Hier finde ich, ist das Narrative stärker im Fokus, aber die Themen haben mich einfach so sehr interessiert, dass ich das Kunstruh hier mal nachsehe, weil eigentlich lese ich den natürlich für den Wahnsinn und nicht für die Narration. Das ist ein Buch, das mich erinnert hat, und das ist nun ein großes Kompliment an Karte und Gebiet von Michel Houellebecq. Das ist mein Lieblings-Houellebecq. Ich bin ja Houellebecq-Komplettistin und ich finde es bei weitem das beste Buch von ihm, findet übrigens auch Heinz Strunke. Grüße gehen raus. Denn hier haben wir auch dieses Thema, was es bedeutet, Künstler zu sein und was es bedeutet, Kunst zu machen. Und wir haben hier diese zwei Künstlerpersönlichkeiten, Jay und Rob. Jay ist ein Performance Artist und Rob ist ein Maler, also im klassischen eher zu Hause. Und das hat mich interessiert, wie hier die verschiedenen, wie du es auch schon angesprochen hast, Aspekte von Kunst dargestellt werden. Also Kunst als Objekt und Kunst als Praxis, Kunst als Ideologie, dieses Kapitalistische wie bei Houellebecq spielt eine riesengroße Rolle. Es gibt einen Kunstmarkt. Man kann sich entscheiden, den nicht zu bedienen, aber da muss man die Konsequenzen tragen. Ist man noch ein Künstler, wenn man nichts verkauft? Das ist der Klassiker. Wenn der Baum im Wald umfällt und keiner hört, ist er dann umgefallen. Ja, die Frage wird hier im Kunstbereich behandelt.
Jetzt geht's hier geht um Existenzphilosophie. Was ist denn hier los?
Ja, natürlich.
Es geht hier auch um soziales und romantisches Kapital in zwischenmenschlichen Beziehungen, in solchen Fragen wie, was ist Kunst, was ist Reputation, was ist Sichtbarkeit? Und man merkt es schon, wie ich es ausführe, es ist natürlich ein Kunstroman, aber eigentlich ist das auf jegliche Art zwischenmenschlicher Beziehungen übertragbar, was Fragen des Erfolgs und was bedeutet überhaupt Erfolg angeht. Und das wird hier wirklich spannend durchgeführt. Auch Alice fand ich interessant, weil auf gewisse Art und Weise finde ich, dass alle Figuren scheitern. Also Jay scheitert, später kommt ein Twist, wo man dann die Frage stellen könnte, ist er wirklich gescheitert? Ein genialer Twist, den ich nicht verrate, der aber wieder was mit einem anderen Künstler zu tun hat, Albert Dada. Da sind wir wieder bei den Puzzlesteinen, die Kunstruhe überall verteilt. Rob, denken wir zu Beginn, ist reich und erfolgreich. Das wird alles auch relativiert und ist sehr, sehr interessant als Figur. Alice, die ihr ganzes Leben damit zugebracht hat, dem männlichen Genie, und das sage ich hier in Anführungsstrichen, zuzuarbeiten. Sie hat sich immer untergeordnet und versucht, den Männern, mit denen sie zusammen war, ihre Arbeit zu ermöglichen. Und hat die entsprechenden Konsequenzen, trägt sie nun. Und das ist so interessant, unter feministischer Perspektive auch Alice zu lesen und die Entscheidungen, die sie durch dieses Buch hindurch immer wieder trifft. Also die letzte Entscheidung, die sie trifft, auch hier kein Spoiler, aber ihr seht, das ist so spannend. Das ist so überraschend. Ich war sehr überrascht von dieser letzten Entscheidung. Und dieses Gewicht, das wir alle mit uns tragen, indem wir in unserem Leben Entscheidungen treffen, das finde ich ist auch ein wichtiges Thema. Weil wir sehen ja hier, wir treffen hier ja eigentlich in den Rückblenden Jay und Rob, als sie sehr jung waren und als sie Kunst studiert haben und als sie angefangen haben, in dem Bereich zu arbeiten, sich mit Drogen vollgeballert haben. Ganz viele Frauen, ganz viel Sex, ganz viel Alkohol, ganz viel Party. Und jetzt sehen wir sie so als mittelalte Männer und wir sehen auch die Deformationen, die das Leben mit sich gebracht hat und die hadern damit, welche Kompromisse sie eingegangen sind und ob das wohl richtig war oder nicht. Es steht außer Frage, dass das Leben das jedem abverlangt, aber kann man dann am Ende auch damit leben? Hätte man anders entscheiden müssen? Und wenn man es trotzdem nicht getan hat, wie geht man damit um? Also auch dieses Altwerden als Motiv, als Künstler spielt hier eine Rolle. Ich hatte so viel Spaß. Annika, wollen wir verraten, warum das Buch Blue Ruin heißt?
Nee.
Nicht?
Ich glaube, wollen wir nicht verraten.
Schade.
Oder? Also, vielleicht ganz grob, es ist der Titel eines Kunstwerks, aber das wird dir wahrscheinlich nicht reichen als verraten, oder?
Also, ich würde mal sagen, was auf dem Kunstwerk drauf ist, weil dann ist der Spoiler noch nicht da, finde ich.
Okay, das ist fair, ja. Ihr könnt schon weiterhören.
Wir geben uns große Mühe, hier nicht zu spoilern, weil es spannend gestaltet ist, das Buch. Blue Ruin ist ein Bild, von dem wir nicht verraten, wer es gemalt hat. Und es zeigt eine Pastiche. Pastiche auch ein großes Thema in diesem Buch. Also ein Bild, das von jemand anderem teilweise übermalt und geändert wird. Und wir sehen hier Menschen in Schwimmwesten, ein Kreuzfahrtschiff verlassen und eine überschwemmte, ruinenreiche Stadt betreten. Deswegen Blue Ruin, blaue Ruine. Und bei näherem Hinsehen stellen sich Teile der Ruinen als kapitalistische Objekte, wie zum Beispiel Flaschen und so weiter, heraus. Das alles ist natürlich eine Riesenmetapher für das Buch an sich, hat aber auch einen konkreten Sinn innerhalb der Story. Ich liebe dieses exzentrische Storytelling von Kunstruhe. Ich liebe Künstlerromane generell. Und das Ding war so ein Page-Turner. Ich hatte so viel Spaß und ich glaube, das ist auch ein guter Einstiegskunstruf für die Leute, die Red Pill gelesen haben und sich dachten, wenn jetzt noch eine Kleist-Referenz kommt, ertränke ich mich selbst im Wannsee. Also das hier hält sich ein bisschen zurück, was das angeht. Ich fand es immer noch spannend und ich bin weiterhin absolut fasziniert von Harry Kunstruh.
Ja, da kann ich mich wirklich nur anschließen und ich finde auch wirklich die Empfehlung gut, das hier mal als Startpunkt zu nehmen in die Kunstruh-Welt. Das bietet sich wirklich an, genau aus den Gründen, die du genannt hast, Maike. Und ich kann dir wirklich allem nur zustimmen. Also vielleicht noch zwei kurze Ergänzungen. Zum einen, Alice fand ich auch wirklich, genau wie du gesagt hast, super. Sie wird ja immer aus Jays Sicht als Problemlöserin beschrieben. Ja. Ne? Also so ein bisschen wie so ein Consiglieri von so einer Mafia-Familie. Der halt, und irgendwie ist es ja tatsächlich auch so. Ne? Also das ist schon irgendwie ganz spannend gewesen.
Wobei, Annika, ich finde, sorry, dass ich unterbreche, aber ich würde das sogar noch in Frage stellen, weil hat sie die Probleme wirklich gelöst oder klebt sie die ganze Zeit nur Pflaster auf Wunden drauf? Also das Problem geht ja nicht weg und sie ist auch nicht die Person, die es lösen kann. Wäre jetzt mal mein Hot Take.
Ja, ich glaube, sie hat tatsächlich überhaupt keine andere Möglichkeit, weil es einfach auch viel zu viele Probleme sind.
Ja.
Ich fand aber auch zum Beispiel diese anderen oder diese Nebenfigur des Marshall, einer von den weiteren Leuten, die dort sind, der ein Galerist ist und der teilweise durch diese seriösen Dialoge da völlig unfreiwillig so einen satirischen Einschlag reingebracht hat. weil der wirklich so eine, auch da wieder wunderbar am Plot begründet, weil alles irgendwie so ein bisschen darauf hinausläuft, so eine wunderbare 180-Grad-Wende hinlegt. Und da ist wieder genau, was du sagst, das Exzentrische, das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Und zu guter Letzt, ich habe nämlich auch in einem der Themenbereiche, die ich vorhin so ein bisschen angerissen habe, dass es da ja auch teilweise in so philosophische Fragen geht, auch dieses ganze Thema Abstieg oder Verschwinden spielt ja auch eine Rolle. Mhm. So möchte ich das mal so ein bisschen umwabern. Und da habe ich mich natürlich an einigen Stellen zum einen an Vernon Subutex erinnert gefühlt. Haha, und das ist natürlich immer ganz, ganz großartig. Einfach diese Abstiegsgeschichte, wobei die hier ja einen ganz anderen Filter hat. Das ist schon mal super. Und es spielt ja auch so ein bisschen eine Rolle, dieses der Welt entfliehen, ein wirklich autonomes Leben zu führen. Das wiederum anderer Lieblings Lieblingsautor von mir, Jean Krakauer, Into the Wild. Also da hatte ich so auch Vibes und von daher, das hat dieses Buch wirklich auf so vielen Ebenen, selbst wenn man jetzt sagt, ich habe mit Kunst überhaupt nichts am Hut, lasst euch davon nicht abschrecken, weil dieses Buch hat so viel zu bieten und genau wie Maike gesagt, das ist ein Page-Turner und es macht auch unterm Strich unfassbar viel Spaß. Also ich habe es super gerne gelesen, ich hätte am liebsten noch weitergelesen.
Ja, die Kunst ist wirklich eine Metapher hier für Dinge, die geschaffen werden. Ja. Entweder im Tätigen oder als Objekte. Und das ist übertragbar auf alle möglichen Lebenssituationen. Und gerade weil du Marshall ansprichst, das zeigt auch wieder, wie clever Kunstruhe mit Themen des Kapitalismus umgeht. Weil Marshall ist der Mäzen, der Rob, Jay und Alice in diesem Haus wohnen lässt, wo sie während Corona Zuflucht suchen und wo Alice Jay aufpäppelt. Aber alle wohnen nur in diesem Haus, weil ein noch größerer Mäzen sie nämlich drin wohnen lässt. Also das ist diese Hackordnung, was Geld angeht, was Reputation angeht und natürlich auch hier, was romantisches Kapital angeht, das wieder komplett anders verhandelt wird. Und diese Verschwinden-Thematik, wir haben hier auch einiges, was an Christian Kracht erinnert. Also wenn wir hier schon bei unseren Lieblingsautoren sind.
Allein schon die Klamottenfragen.
Die sehr wichtig, die Klamottenfragen, selbstverständlich. Aber ich meinte auch solche Dinge wie die Reise, das Verschwinden, die Reise ins Verschwinden, nicht um selbst sich zu finden, sondern um selbst zu verschwinden. Das ist eine ganz klassische Christian Kracht-Idee. Also ein tolles, tolles Buch, das richtig viel Spaß macht und dabei noch sehr schlau ist.
Dem kann ich auch nur zustimmen. Leute, ergreift diese Gelegenheit, betretet die Welt von Harry Kunzruh, ihr werdet es nicht bereuen.
Genau.
Das klingt sehr, sehr spannend. Ich hätte sehr gerne mitgelesen, aber ihr könnt ja unsere ZuhörerInnen mal erklären, beziehungsweise du, Annika, wo und für wie viel man sich dieses Werk zulegen kann, damit die das tun können.
Das, ja, auf jeden Fall, das solltet ihr tun. Blue Hoon von Harry Kunzruh ist erschienen im Liebeskind Verlag, wurde übersetzt von Nikolai von Schweder-Schreiner und kostet im Hardcover 24 € und im E-Book 18,99 €.
Sehr schön. Damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge und jetzt wird's horroresk, dadaesk. Schwierig, wie wir das hier gleich betiteln. Wir haben alle drei mitgelesen, aber Maike erzählt uns jetzt erstmal, worum es geht. Denn es geht zu einer Schreibart, die ich sehr bevorzuge, und zwar Kurzgeschichten. Yes!
Das ist richtig. Ich möchte aber, bevor ich genau das tue, was du verlangst, Robin, weil du bist ja hier der patriarchale Chef dieser Veranstaltung, will ich kurz einen Schritt zurücktreten und mich einmal kurz freuen, dass heute eine sehr Papierstau-eske Papierstau-Folge ist, weil wir sind reingegangen mit einer Berichterstattung zum Digital Services Act, was, glaube ich, nicht ausreichend rezipiert wird, obwohl es uns alle so stark betrifft. Dann sind wir zu Harry Kunzruh gegangen, einem experimentellen Autor, der im deutschsprachigen Raum bei weitem nicht ausreichend wahrgenommen wird. Und jetzt gehen wir auf Fleur Yeghi, die, glaube ich, international stärker rezipiert wird als hier bei uns. Also lauter wichtige Themen, wo die Konkurrenz schläft. Wir haben sie bei uns im Programm. Wir reden jetzt über Fleur Yeghi, eine Schweizer Schriftstellerin, die auf Italienisch schreibt, 1940 geboren wurde und weltbekannt ist für ihren ästhetischen Anspruch und, wie Robin schon sagte, für ihre verstörende Umsetzung von Themen. Das Besondere bei Yeghi ist, dass sie stark autofiktional arbeitet und gleichzeitig diese verstörenden Elemente nicht durch extreme Darstellungen von Gewalt, zum Beispiel haben wir ja häufig in postmoderner Horrorliteratur, eben haben Robin und ich noch kurz über Splatterpunk und sowas gesprochen, also extreme Ekelästhetiken, Gewaltästhetiken rüberkommt, sondern dass es wirklich eher im kafkaesken Sinne psychologische Horrorgeschichten sind. Sehr bekannt von Fleur Yeghi ist zum Beispiel ein Buch, das auch nochmal herausgebracht wird, jetzt bei Suhrkamp, Die seligen Jahre der Züchtigung. Da geht es um ihre Zeit in einem Internat in der Schweiz. Das ist ein autofiktionaler Text, der wird später fortgesetzt von einem anderen autofiktionalen Text, Proletärka. Da werden viele familiäre Themen verarbeitet, das Abgeschlossensein im Internat, die Weltfremdheit, feministische Themen kommen drin vor, Untertöne von Queerness kommen drin vor. Sehr spannend, was hier autofiktional geleistet wird, aber wie Robin angedeutet hat, reden wir jetzt heute Mal über ihre Kurzgeschichtensammlung, die ich übrigens auch besser finde als ihre autofiktionalen Arbeiten. Das ist nämlich Ich bin der Bruder von XX. Die Fans von Fleur Yeghi loben diese Sammlungen genau wie Papierstau Podcast. Wer sind die Fans, fragt ihr euch? Niemand geringere als Ingeborg Bachmann, Susan Sontag, Catherine Lacey, also Menschen mit Geschmack. Und es geht in dieser Sammlung, wenn man es zusammenfassen möchte, um Versuche von Porträts. Also das sind 20 Geschichten, keine Angst, wir werden die nicht alle besprechen. In der englischsprachigen Ausgabe sind es sogar 21 Geschichten, viele davon sehr kurz, die sich mit Porträts in Sprache befassen, wenn man ein Hauptthema finden will. Wir haben zum einen Texte, die sich mit wirklichen Gemälden befassen. Und die anderen sind kleine Sprachgemälde über Menschen. Wir haben, wenn man die seligen Jahre der Züchtigung und Proletärka kennt, viele Verweise auf das autofiktionale Werk. Also schon die Überschrift Ich bin der Bruder von XX deutet darauf hin, dass hier auch familiäre Themen drin vorkommen. Hier sind einige Texte verarbeitet, die auf das wahre Leben von Fleur Yeghi anspielen, aber auch auf ihre Freunde. Ingeborg Bachmann kommt zum Beispiel auch drin vor. Es ist sehr eindrücklich in kurzen, schlaglichtartigen Texten, die wirklich wie die Schweizer Berge, wenn man diese Metapher bemühen will, Kanten haben, hochgehen, runtergehen, sehr stark sind, sehr kalt sind in der Ästhetik, gleichzeitig stark mit Farbgebungen arbeiten. Erinnert uns auch wieder an den anderen Schweizer Autor Christian Kracht. Also hier sind zum Beispiel Verben vor Autos. Da dachte ich mir, hat Christian Kracht das von Yeghi geklaut? Sollte man mal untersuchen. Und wir haben sogar eine Geschichte, die direkt sich auf Franz Kafka bezieht. Schauen wir mal, was hier so die Themen sind. In einer Geschichte ist zum Beispiel der Geist von Josef Brodsky in New York unterwegs und denkt an St. Petersburg. Also solche Dinge mit ganz vielen Bezügen, da sind wir wieder bei Kunstru, zu echten Personen, zu echten Ereignissen. Dann haben wir einen Text, da besucht die Erzählerin Ingeborg Bachmann im Krankenhaus. Die wurde ja eingeliefert mit Brandverletzungen, denen sie später auch erlag. Das kommt hier drin vor. Wir haben eine Geschichte über eine depressive Mutter, die den Papst besucht. Und diese Geschichte wurde inspiriert von einem Foto von Yeghis eigener Mutter. Wir haben Verweise auf Oliver Sacks und Roberto Calasso, das ist der verstorbene Ehemann von Yeghi. Und das alles hat eine große, große Unheimlichkeit in ihren Texten. Wir haben hier zum Beispiel eine andere Geschichte von einer jungen polnischen Frau, die Auschwitz besucht und einer blinden Frau mit einem Hund folgt. Wir haben einen alten Mann, den letzten seiner Familie, der mit zwei alten Hunden in einem verlassenen Haus wohnt. Wir haben eine Mutter, die den Selbstmord ihres Sohnes preist. Ganz viele kleine Vignetten, die sehr eindringlich sind, die man wirklich eigentlich auch nicht hintereinander weglesen kann. Und die letzte Geschichte, die wir haben, die heißt FK. Und da trifft sich die Erzählerin mit der Fürsorgerin, einer rechtlichen Fürsorgerin, einer früheren Freundin, die in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Und das Ganze hat FK, Franz Kafka Anleihen, auch wenn im Text behauptet wird, FK sei diese Freundin. Vielleicht hieß sie auch FK, man weiß es nicht. Also ihr könnt euch schon vorstellen, dass hier arbeitet wirklich sehr stark mit Stimmungen, mit psychologischen Labyrinthen, mit Verweisen. Mir hat es sehr gut gefallen, aber jetzt habe ich genug dazu gesagt. Ich habe ja hier den großen Vorteil, dass zwei Leute sich mit mir an das nicht ganz unterkomplexe Werk von Fleur Yeghi rangetraut haben. Ich frage mal zuallererst den Kurzgeschichten-Experten dieser kleinen Show. Robin, Fleur Yeghi, hopp oder top?
Top. Top okay. Ist mein.
Danke. Annika?
Nein, ich fand's wirklich super. Ich war da auch relativ schnell drin. Also es sind sehr, sehr, sehr dichte Geschichten. Es wird wenig über diese Protagonisten erzählt, höchstens vielleicht mal durch irgendwas, was sie machen. Also es gibt nicht irgendwie so eine Introduction, so nach dem Motto, ja, das ist hier Protagonist X, der wohnt da und da, der ist so und so alt, sondern es wird halt alles direkt im Fließtext erklärt. Es gibt keine wirklichen Anfänge, es gibt kaum wirklich Enden. Also das hat mir wirklich sehr gut gefallen, dass man hier so reingeworfen wird, ohne wirklich eine Ahnung zu haben. Und dann immer diese, hast du ja schon erwähnt, diese Kälte, diese horroreske Ästhetik, die da die ganze Zeit mit drunter schwelt. Also es gibt natürlich auch Geschichten, wo diese Horrorästhetik durchaus Sinn macht, ne, die dann mit Horror, Mord oder Hass oder Selbstmord oder sonst anderen Themen zu tun haben. Aber es gibt auch Geschichten, wo ich mir also die von sich aus, wenn man den Plot an sich nimmt, gar nicht so schlimm sind oder wo gar nicht so was Schlimmes passiert und trotzdem haben sie diese Horrorästhetik, trotzdem fühlt man sich die ganze Zeit irgendwie verloren und auch Einsamkeit spielt ja in diesen Geschichten immer eine ganz, ganz große Rolle. Einsamkeit, Isolation, das Nichts, auch das Nichts, das Vergehen der Seele eigentlich sozusagen. Also es gibt auch ganz viele Geschichten, die sich mit Porträts befassen, also mit echten Bildern von Porträts von Menschen und dass deren Seele darin gefangen sind oder dass die Seele wieder aus diesen Porträts hinauskommt, das fand ich auch total spannend.
Dass sie rein und rausgehen aus diesen Bildern, Wahnsinn.
Genau, genau. Und dass die Seele da so drin verschwindet und auch andere Protagonisten sagen, ja, ich glaube, die Seele wurde auf diese Bilder gebannt und danach sind die gestorben, weil sie jetzt in den Bildern leben und so. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das fand ich unfassbar gut. Und generell ist es ja auch ein bisschen fast aufreibend, sich so ein Plotpoint. Also man muss sich da wirklich einfach treiben lassen. Man muss diese Atmosphäre, diese Szenerien in sich aufnehmen. Wenn man da jetzt versucht, irgendwie die Charakteristika der einzelnen Figuren herauszuarbeiten und sich so denkt, jetzt gucke ich mal, wie sind die so drauf? Das bringt hier gar nichts, weil der Fokus ist hier generell ganz stark auf Szenen, auf Metaebenen, auf Atmosphären, auch auf, wie du es gerade natürlich schon gesagt hast, auf bestimmten autobiografischen oder historischen Begebenheiten, also wo man dann auch das Pendant im echten Leben sozusagen findet, aber generell sind hier die Figuren fast nur Beiwerk. Es geht halt wirklich stark um die Szenerien, es geht um diese ganze Ästhetik, es ist auch so, vorhin habe ich ja gesagt, dicht gesagt, also gibt es teilweise Sätze, da steht einfach nur Feuer, Punkt. Und Feuer spielt ja auch immer wieder eine sehr, sehr große Rolle, dieses Vernichten, da kommen wir wieder zu diesem Nichts. Ich habe hier so einen ganz kleinen Auszug, den würde ich mal ganz gerne vorlesen aus einem dieser Geschichten, damit man sich da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen kann. Achtung, jetzt kommt das. Nichts ist von Bedeutung. Welche Bedeutung hat Denken? Ungerecht ist es, das Denken. Gott nicht wohlgefällig. Die Schöpfung ist eine Form von Zerstörung. Und so geht das öfter. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil es den Leser und die Leserin herausfordert. Weil es nicht was sein will, sondern es ist etwas. Und entweder kommt man damit klar oder man lässt es. Das sowas mag ich.
Ja, also ich möchte auch, Annika, ich lasse dich gleich was sagen, aber ich möchte auch nochmal kurz hier rein jumpen und sagen, diese Feuer- und Tod-Thematik, also wir hatten ja gerade schon Bachmann, aber dann auch, wenn Leute angezündet von Kindern, wir haben Szenen häuslicher Gewalt, wo Themen wie Alkoholismus und Faschismus verarbeitet werden, auch Medikamente spielen auch immer wieder eine Rolle in der Geschichte, ich bin der Bruder von XX, wird der Bruder ruhig gestellt mit Schlafmitteln und die Schwester übernimmt quasi sein Leben, indem sie diejenige wird, die das Leben erzählt und er sein eigenes Leben nicht mehr erzählen kann, also das sind wirklich so Kafkaeske Horrorelemente, die ich faszinierend ausgearbeitet fand. Jetzt habe ich die Klappe, Annika.
Also ich habe hier erstmal noch eine kleine Ergänzung, Marke. Du hast ja schon gesagt, was das für eine Papierstau-eske Folge heute ist. Und das ist ja noch ein weiterer Punkt, dass wir hier Bücher heute vorstellen, die auch thematisch irgendwie sich schön miteinander verbinden lassen. Auch Robin wird da gleich noch ein Beispiel für bringen. Und hier ist es ja zum Beispiel auch neben den ganzen Themen, die ihr schon erwähnt habt, möchte ich auch das Thema Kunst nochmal hervorheben, was ja dann auch wieder so ein bisschen mit dem Kunstru verbindet. Also so gesehen sind das ja fast schon Bildgeschichten, die wir hier haben. Also gerade natürlich diese Geschichten, in denen halt die Bilder erzählt werden. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also nicht nur die Bilder im Sinne von Kunstwerke, sondern auch, Maike, du hast ja vorhin schon erwähnt, diese Fotografie der Mutter. Da ist ja die Frage, das kennt ja vielleicht jeder oder jede von uns, man guckt sich irgendein Gemälde oder irgendeine Fotografie an, da steht irgendeine Person und man überlegt sich, wer ist diese Person, was macht die, was hat die für eine Backstory, und das findet ja hier in vielen dieser Vignetten statt, also die Geschichte dahinter, das fand ich sehr, sehr interessant, genauso wie die teilweise etwas schrägen Blickwinkel. Als Beispiel, es wird über einen Fisch gesprochen, der in einem Aquarium, einem Restaurant schwimmt, der also quasi eine sehr, sehr begrenzte Lebensdauer hat, weil er irgendwann von einem Kunden oder einer Kundin rausgepickt wird als nächstes Dinner. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Oder auch die Idee, die Übersprunghandlung, das Wort an sich und die Übersprunghandlung einer Katze auf Menschen zu übertragen. Das waren so Beobachtungen, die fand ich total stark. Und natürlich auch die Gesamtästhetik, die ihr jetzt beide auch schon so lobend und so besonders herausgestellt habt, weil die nimmt einen wirklich sehr, sehr schnell gefangen und die ist halt auch wirklich rund von vorne bis hinten. Also das hat mir alles gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass es ich unterm Strich nicht ganz so warm mit dem Buch geworden bin wie ihr. Vielleicht war es mir am Ende des Tages ein bisschen zu wenig Plot hier und da, dass mich die Ästhetik nicht komplett durchgetragen hat, was nicht heißt, dass es ein schlechtes Buch ist. Ich habe mich da auch sehr sehr unwohl wohlgefühlt. Ihr wisst schon, die gute Art von unwohl fühlen. Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt den ganzen Bäckkatalog lesen. Also so vielleicht so als Mittelding, durchaus aber sehr, sehr gut. Auch hier wieder nehme ich mal an, vor allem was du gesagt hast, Maike, noch zu den autofiktionalen Werken, dann ist das hier wirklich auch ein guter und auch durchaus empfehlenswerter Einstieg, um mal die Welt von Fleur Jaeggi kennenzulernen und dann zu entscheiden, ob man sie weiter erkunden möchte oder nicht. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg.
Ja, also ich denke, es ist, wie du sagst, das Narrative steht hier weniger im Mittelpunkt. Es ist sehr surreal angelegt. Es ist sehr assoziativ angelegt. Und ich möchte auch noch mal unterstreichen, was du sagtest mit den Bildern. Das hier ist auch ein Band, der eigentlich dazu einlädt, über die Ästhetik der Oberfläche neu nachzudenken. Mhm. Weil gerade bei diesem Bildnis der Mutter ist ja die These, dass man die Mutter und ihre Psyche neu kennenlernt, wenn man das Bild genau betrachtet. Also hier auch ein großes Vertrauen in die Bilder, wo es ja eigentlich immer heißt, man soll dem allen nicht trauen, diesen Oberflächen, man kann nicht sehen, was drin ist. Und das wird hier anders dargestellt. Dieses Innere und Äußere wird hier in eine ganz andere Spannung gebracht, als das in konventionelleren Werken der Fall ist. Aber ich denke auch, also selbst für Menschen, die sich gerne mit solchen vignettenhaften, experimentellen Texten befassen, es ist ein Buch, für das man sich Zeit nehmen muss, weil viele Geschichten, wie bei jeder Kurzgeschichtensammlung, sind manche stärker, manche schwächer, manche konventioneller, manche abgefahrener. Aber im Großen und Ganzen sind das Sachen, da kannst du nicht viel hintereinander weglesen. Also ich habe immer 3 oder 4, es sind ja 20, also es klingt jetzt, als wären das viel, aber es ist nicht viel bei 20 kurzen. Und da musste ich auch eine Pause machen. Da musste mein Hirn das alles erstmal verdauen, weil da auf, wie Robin eben auch schon sagte, weil da auf so knappen Seiten so wahnsinnig viel los ist.
Ja, und das ist geiler halt, ne? Also,
stimmt.
Da muss ich ja, komme ich ja gleich auch noch zu, wenn wir zu konventionelleren Kurzgeschichten kommen. Ah, jetzt habe ich ein bisschen gespoilert, was gleich noch abgeht, aber deswegen hat mir die so gut gefallen, weil man wirklich, man wird reingeworfen, es geht irgendwas ab und man wird wieder rausgeworfen und man muss danach erstmal kurz verarbeiten, wie bei so einem Schock, bei so einer Schocksituation, als würde man so ins kalte Wasser springen, sondern erstmal so, oh, okay, was ging da jetzt ab, wo bin ich hier reingeraten? Und das fand ich sehr gut. Auch interessant fand ich, dass die Figuren häufig nicht verlässlich sind. Also ich hatte häufig das Gefühl, dass sie nicht verlässlich sind, weil sie immer sehr, sehr darauf pochen, immer mal wieder, dass sie es nicht gewesen sind. Ah, das war ich nicht. Nee, das war ich wirklich nicht. Also ich war es wirklich nicht. So. Und das sagen natürlich nur Leute, die es waren. Also das fand ich sehr geil. Und auch, dass die Figuren häufig selbst mehr über andere Leute erzählen als über sich selbst. Das fand ich auch immer interessant, dass du immer eine Perspektive hast, die eigentlich mehr so ein Brennglas auf eine andere Figur ist oder auf eine andere Situation, die mit der eigenen Figur zwar theoretisch auch zu tun hat, die aber vor allem auch andere Figuren betrifft. Das fand ich cool.
Ja, und eben, was du eingangs auch schon sagtest, Robin, das Ganze hat viel von einer Umkehrung von Trainspotting. Achtung, klingt jetzt vielleicht erstmal weit weg, aber der berühmte Satz in Irvin Welsh's Trainspotting ist ja Choose Life. Und hier sagen die Figuren ganz selbstverständlich, dass sie sich niemals fürs Life entscheiden würden. Die choosen alle Death. Einfach so. Also in der ersten Geschichte sagt der Bruder ganz am Anfang, als er gefragt wird, was möchtest du werden, wenn du erwachsen bist, sagt er, ich möchte tot sein. Und das zieht sich wirklich hier durch. Und das ist auch nicht so Edgelord-mäßiger Gimmick, sondern das ist sehr, sehr dunkel ausgestaltet und wirklich verstörend. Mhm. Macht dabei aber verboten viel Spaß zu lesen.
Das stimmt. Und man muss dazu sagen, so, wir haben jetzt ganz viel gesagt und das sind nur 120 Seiten, das Buch. Ne? Das hat stimmt. 130 Seiten war ungefähr. Also das muss man sich auch mal geben.
Ja, und zum Thema verstörend möchte ich noch kurz anmerken, dass auch Nazi-Vorfahren und Jesus Vorhaut eine Rolle spielen.
Ja. Und Annika, ich weiß nicht, ob du die Referenz von Jesus Vorhaut gegoogelt hast. Wenn du sie googelst, wird es noch verstörender.
Leute, auch hier, ihr werdet gewarnt.
Wir passen
du meinst,
auf.
Du meinst einen Selling Point, Annika. Apropos Selling Point. Maike, wo und für wie viel kann man sich dieses Buch denn zulegen?
Der Überleitungsking schlägt wieder zu. Ich bin der Bruder von XX. Erzählungen von Fleur Jaeggi in einer Übersetzung von Barbara Schaden ist erschienen bei unseren FreundInnen von Suhrkamp. Im Hardcover kostet das Buch 22 Euronen und in der keimfreien E-Book-Edition 18,99.
Sehr schön. Damit kommen wir zum letzten Buch. Und ich habe es ja gerade schon spoilermäßig verraten. Es sind wieder Kurzgeschichten, aber nicht nur Kurzgeschichten von irgendwem, sondern von T.C. fucking Boyle, den wir auch schon mehrfach in dieser Sendung hatten. Es sind 13 Kurzgeschichten, die zum großen Teil von kurzen, aber sehr prägnanten Begegnungen handeln, die ProtagonistInnen lange Zeit beschäftigen. Klingt jetzt ominös. Ihr werdet da gleich noch ein bisschen mehr von mir zum Plot hören. Erstmal zu T.C. Boyle. Tom Corrigason Boyle, 1948 in New York als Thomas John Boyle geboren, ist ein US-amerikanischer Schriftsteller, der in unserer Sendung schon das eine oder andere Mal mit seinen Romanen in Erscheinung getreten ist. Das ist ja wohl das Wichtigste, ne?
Ich wollte gerade sagen.
Boyle wuchs in schwierigen Verhältnissen auf, da beide Elternteile Alkoholiker waren. Den Highschool-Abschluss schaffte er ganz knapp nur und handelte sich in den letzten Jahren einen Ruf als Herumtreiber ein. Auf der State University of New York studierte er dann Englisch und Geschichte und schloss 1968 mit dem Bachelor of Arts ab. Zudem begann er in dieser Zeit mit dem Schreiben eigener Texte. Mit seinem ersten Roman Water Music erlangte er schnell Erfolg und wurde ein paar Jahre später auch international wahrgenommen. Bis heute nimmt sich T.C. Boyle viel Zeit, um mit seinen LeserInnen in Kontakt zu kommen, vor allem durch lange internationale Lesereisen, aber auch durchs Internet. Da ist es wieder. Wir können ihm nicht entkommen. So, erstmal zum Plot. T.C. Boyle lässt in den insgesamt 13 sehr unterschiedlichen Kurzgeschichten Charaktere verschiedensten Alters, Geschlechts und Herkunft auftauchen, berichtet meist aus deren Perspektive. Die Geschichten spielen zum Teil in der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft und auch verschiedene Länder und Kontinente sind vertreten. Er selbst sagt dazu, ich fühle mich wohl, aus verschiedenen Blickwinkeln zu schreiben. Mann, Frau, alt, jung, aus verschiedenen Ländern, das ist eine Herausforderung für mich. Und ohne hier zu viel spoilern zu wollen, diesen schmalen Grat, diese Charakterisierung, das hat er mit Bravour hinbekommen. So, jetzt stelle ich erstmal exemplarisch 3 Kurzgeschichten vor. Erste Kurzgeschichte, What's Love Got to Do With It? Die Geschichte spielt in der aktuellen Zeit, hat eine mittelalte Frau als Protagonistin, die von einem Geschäftstermin per Zug nach Hause reist. Sie selbst hat eine Tochter, die an einer Universität studiert, an der es kurz zuvor ein Attentat gegeben hat. Ein junger, unscheinbarer Mann hat in einem Frauenwohnheim um sich geschossen und mehrere Menschen und sich selbst dabei getötet. Die Protagonistin trifft dann im Zug einen Jungstudenten, der den Attentäter kannte und selbst zur selben Gruppe gehört, er ist nämlich ein Incel. Er berichtet der Frau, wie es ist, als Mann nicht wahrgenommen zu werden und spricht von der verqueren Ideologie, die Incels zu gefährlichen Individuen machen und lässt diese Frau sehr verstört zurück. Zweite Geschichte. Die Wohnung. Die Geschichte beginnt 1965 und spielt in Frankreich. Unser Protagonist hat eine Frau und 2 jugendliche Töchter, die den ganzen Tag Rabatz machen. Er möchte gerne in eine größere Wohnung umziehen und spricht deshalb mit Madame C., einer wohlhabend wirkenden älteren Dame, die in einer riesigen Wohnung residiert. Er schlägt ihr eine Leibrente vor, heißt im Klartext, er bezahlt ihr jeden Monat 2500 Francs und darf dafür nach ihrem Ableben die Wohnung ohne zusätzliche Kosten übernehmen. Die Jahre ziehen ins Land und obwohl Madame C. bei ihrer ersten Begegnung bereits über 70 war, scheint sie keine Eile mit dem Sterben zu haben, wenn es dem Protagonisten über die Zeit immer schlechter geht und ein Wettrennen entspinnt sich. Letzte Geschichte, Schlaf am Steuer, spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft und beleuchtet das Leben der Anwältin Cindy, die sich für die Rechte der Obdachlosen einsetzt. Zu Beginn der Geschichte versucht sie, die örtliche Bibliothek davon abzubringen, einen Roboter über das Gelände patrouillieren zu lassen, der die dort hausenden obdachlosen Menschen penetrant nervt und durch seine ästhetische Form extrem einschüchternd wirkt. Zudem verliebt sich Cindy immer mehr in einen Obdachlosen, der ihr schöne Augen macht. Währenddessen hackt ihr Sohn zusammen mit seinem Freund selbstfahrende Autos, um mit ihnen ein Wettrennen aller, denn sie wissen nicht, was sie tun, durchzuziehen. Fatale Folgen bleiben dabei natürlich nicht aus. Das ist so viel erstmal zum Plot, das ist ein kurzer Ausblick. Die Geschichten sind zum großen Teil aus der Ich-Perspektive geschrieben und schaffen innerhalb kürzester Zeit einen Zugang zu den Charakteren und den Lebensumständen. Wie sich das für gute Kurzgeschichten gehört, werden auch hier die Umstände, Zeit, Ort, Lebensgeschichte etc. pp. In sehr kurzen Szenen geschildert, um danach direkt in den Fokus der Geschichte einzutauchen. Trotz dieser recht kompakten Schilderung schafft es Boyle, immer einen Zugang herzustellen. Das liegt vor allem an den distinkten Charaktereigenschaften, die jede seiner Figuren innehat. Einige sind eher zurückhaltend, andere wütend oder chronisch depressiv, was sich auch im Schreibstil der einzelnen Geschichten widerspiegelt. So werden die Storys zu etwas Besonderem und haben nicht, wie bei einigen anderen VertreterInnen, ich werde hier keine nennen, den Anschein von einem in Teilen zerlegten Roman. Auch thematisch ist Boyle, der sich in seinen Romanen immer zeitgeschichtlichen oder aktuellen Problemen widmet, in seinem Element. Der zuletzt von uns besprochenen Roman Blue Skies war zum Beispiel eine ausgemachte Klimadystopie, die zwar in der Zukunft spielte, jedoch viele heute existierende Probleme der Klimaerwärmung beinhaltete und verhandelte. Auch in diesem Sammelband haben wir wieder eine Klimageschichte, deren thematischen Inhalte jedoch stark im Subtext verankert sind und nicht so stark draufgedrückt wie eben bei dem angesprochenen Roman. Weitere Themenfelder sind zum Beispiel kulturelle Aneignung, Wokeness und Cancel Culture, die Übernahme von KI und Klassismus. Wie bereits beim gerade angesprochenen Beispiel wirken die Themen nicht aufgesetzt oder erzwungen und sind selten im Scheinwerferlicht der Erzählung. Boy spielt verschiedene Szenarien anhand seiner ProtagonistInnen durch und behält dabei den Fokus stets auf den zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Themen sind dabei häufig Umstände, auf die die Charaktere reagieren. Also es wird alles nicht so mit dem Holzhammer draufgehauen, was wir sowieso nicht so gerne mögen. Eine andere Geschichte spielt auf einem Kreuzfahrtschiff, auf dem Corona ausgebrochen ist und erzählt davon, wie sich die Menschen in der Quarantäne fühlen, inklusive LeugnerInnen, die sich weigern, die Wahrheit zu akzeptieren. Das kennen wir auch. Also da ist Corona wieder. Ästhetisch gesehen wagt Boyle in seinen Kurzgeschichten durchaus mehr Experimente als in seinen Romanen, was mich hin und wieder hat fragen lassen, ob ich hier wirklich gerade einen T.C. Boyle lese. Also mir haben die Geschichten sehr, sehr gut gefallen. Es ist ein großes Potpourri, fast wie so eine Pralinenschachtel. Man weiß nie, was man bekommt.
Oh je!
Ein paar gute kulturelle Anspielungen müssen natürlich auch sein. Nein, also es hat mir wirklich gut gefallen, eben auch weil es so vielfältig ist, weil es so viele unterschiedliche Themen hat. Man muss da manchmal ein bisschen reinkommen. Also anders jetzt auch als bei Yagi jetzt, ist Boyle hat natürlich schon einen Anfang und erzählt auch so ein bisschen, wer die Charaktere sind. Aber ich muss auch da sagen, hat er das Kurzgeschichten-Manie-mäßig sehr gut gemacht. Der absolute King der Kurzgeschichten ist natürlich Stephen King. Und da habe ich so ein paar Allüren auch wieder gefunden. Also er schafft das wirklich sehr gut in relativ kurzer Zeit, einem diese Problematik oder die Charaktere und auch die thematischen Felder nahe zu bringen, ohne sie eben zu überreizen. Die Themen werden gezeigt, sie werden teilweise verhandelt oder zumindest einige Aspekte, aber es wird nicht zu sehr gemacht. Also es ist immer noch recht plotgetrieben und das hat mir gut gefallen, dass eben diese Themen nicht im Vordergrund stehen und man merkte, okay, er hat jetzt hier sich ein Thema rausgesucht und hat irgendwie Charaktere drumherum erfunden, sondern eher andersrum. Und genau deswegen möchte ich eigentlich sagen, absolut geniales Buch. Bin sehr zufrieden. Habt ihr beiden denn Fragen?
Ja, erstmal muss ich natürlich sagen, was erlauben Boyle, wenn du da sagst, dass dieser alte weiße Mann einfach hingeht und aus der Perspektive von Menschen, die nicht mit ihm identisch sind, Geschichten erzählt. Das ist, finde ich ja unglaublich. Bin schockiert.
Das ist eine absolute Frechheit.
Als nächstes haben wir noch Schauspieler, die so tun, als wären sie jemand anders. Überleg mal. So,
hör bloß auf.
Die kleine Kulturkritik des Tages. Du hast jetzt die ästhetische Vielfalt gelobt. Wir haben gerade bei Fleur Yagi fast ausschließlich oder hauptsächlich über Ästhetik gesprochen und wie die verstörenden Effekte über Ästhetik herbeigeführt werden. Kannst du noch ein bisschen mehr zu T.C. Boyle sagen? Ich liebe den ja auch. Also Wassermusik ist eins meiner Lieblingsbücher überhaupt. Aber der ist ja jetzt eigentlich nicht dafür bekannt, ein Meister der ästhetischen Experimente zu sein. Aber du sagtest ja, hier ist alles anders als sonst.
Genau so ist es. Ich war genauso überrascht wie du. Ich fand nämlich auch, Boyle ist natürlich normalerweise 100% plot-driven. Es geht immer um die Charaktere und das ist ja auch wichtig. Also Boyles Bücher sind Bücher, die unterhalten sollen, die auch einen thematischen Fokus haben, aber diese vor allem auch eben durch den Plot leben. Aber hier in einigen der Geschichten, natürlich nicht in allen, aber in einigen Geschichten haben wir doch schon leicht experimentelle Auszüge, würde ich mal sagen. Da werden dann mitten im Satz irgendwie Perspektiven gewechselt oder die Jahre wechseln und die Perspektive sieht auf einmal ganz anders aus. Dann haben wir zwischendurch sehr unzuverlässige Erzähler, die genau wie bei Yagi auch dann sagen, ich war es nicht, ich bin es nicht gewesen, ihr müsst mir glauben. Teilweise wird die vierte Wand gebrochen und der Leser direkt angesprochen. Sowas hat mir halt wirklich sehr gut gefallen. Also das ist jetzt nicht so ein, also dass das standardmäßig passiert, wie das bei Yagi zum Beispiel der Fall ist, aber doch für Boyles Verhältnisse sehr aufgefächert. Immer mal wieder kommen so kleine Nuggets rein und das hat mir gefallen und ich finde, das dürfte er auch durchaus öfter in seinen Roman machen. Hier mal so ein kleiner Tipp von mir, der sich mit dem Schreiben von Büchern natürlich total gut auskennt.
Nachhilfeunterricht für TC Boyle, das finde ich gut. Robin, ich staune auch die Themenvielfalt, die du aufgemacht hast, was da alles dabei war. Sehr schön auch nochmal der Hinweis auf Corona und Kreuzfahrtschiff. Da haben wir ja gleich nochmal zwei Parallelen zu Blue Hui. Das ist ja echt der Wahnsinn. Bei diesen ganzen vielen Themen, also ich fand da wirklich sehr viel Interessantes dabei. Ich könnte mich überhaupt nicht entscheiden. Welche Szenarien haben dir denn mal ganz persönlich so am besten gefallen?
Die Szenarien, die mir am besten gefallen haben, ist natürlich immer Zukunft. Ich finde Zukunft immer total geil. So diese leichte Sci-Fi-Ästhetik mit aktuellen Problemen beziehungsweise aktuelle Probleme ein bisschen weitergedacht. Und ich finde, das hat er hier auch sehr gut gemacht, diese eine Geschichte, die ich gerade erklärt habe. Da gibt es dann noch ein KI-betriebenes Auto, was zwischendurch Stress macht, weil das will er den Obdachlosen nicht ins Auto reinlassen und sagt so, nee, der ist gefährlich. Und wie die KI sich dann gegen die Menschen auflädt. Ja, ja, genau. Also es ist schon
ein klassistisches Gefährt.
Genau so ist es. Und es gibt auch eine andere Geschichte, die wirklich, also das ist wirklich Black Mirror Story 1:1. Also da geht es dann um Bewertungssysteme, dass jeder ein Bewertungssystem hat und nicht unter so und so viele Punkte fallen darf und sich die Leute dann überlegen, mit wem sie überhaupt Beziehungen eingehen und wem sie ja ihre Zeit schenken, die dann extra in irgendwelchen Krebsstationen arbeiten, um ihren Score zu verbessern. Also das nicht aus altruistischen Motiven machen, sondern nur deshalb, um besser dazustehen in der Gesellschaft und was das auch eben für die Leute in dieser Gesellschaft bedeutet. Ist jetzt nichts unbedingt mega Neues, aber ich finde, er hat das gut umgesetzt und das muss halt auch mal loben. Also von daher, er findet das Rad nicht neu, aber das Rad, was er hat, ist schön.
Das ist der Blurb, der hinten auf dem Buch draufstehen sollte.
Robin, wenn die Leute da draußen sich jetzt sagen, wir wollen jetzt auch die aktuellen politischen Themen von Corona bis zum Fahrrad aus der Sicht von Lucy Boll erklärt bekommen, was müssen die tun? Wo müssen die hingehen, anrufen oder eine Brieftaube schicken?
I Walk Between the Raindrops von TC Boyle ist erhältlich bei unseren guten FreundInnen vom Hansa Verlag. 25 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 € in der digitalen Version muss man dafür berappen. Die Übersetzung haben wie immer Dirk von Gunsteren und Annette Grube gemacht. Damit sind wir am traurigsten Teil der Sendung angelangt und zwar dem Ende.
Oh mein Gott, aber in unserer nächsten Folge reden wir über einen der Papierstau-zertifiziertesten Spitzentypen aller Zeiten.
Aber wirklich aller Zeiten?
Aller Zeiten.
Zwinker, zwinker.
Iconic.
Da freue ich mich schon drauf. Wer das sein wird, werdet ihr dann erfahren. Aber bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl. Lest was Gutes. Papierstau-Podcast ist in 2 Wochen wieder für euch da. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Wir dürfen euch das Tschüss anbieten.
Tschüss.
Tschüss.